Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wie der Glaube kommt und bleibt, das ist heute unser Thema. Und wir haben ja schon gehört, oft sieht es in unserem Leben ganz anders aus, nämlich wir reden gerne vom Kommen und Gehen. Das ist das Lebensgefühl, was wir oft so wahrnehmen. Es geht immer um ein Kommen und Gehen. Zum Beispiel die Regierungsbildungen in unserer Welt sind nicht mehr so stabil wie früher. Ich habe mich jetzt gewundert über die neuen Ministerinnen und Minister. Sie sind mir alle größtenteils unbekannt. Es ist ein Kommen und Gehen. Oder auch im Alltag, im Beruf, ein Kommen und Gehen. Sehr fluide, sehr bewegliche Verhältnisse. Und manchmal auch Kommen und Gehen in ganz wichtigen und wesentlichen Lebenszusammenhängen, nämlich wenn es um unsere tragenden Beziehungen im Alltag, im Leben grundsätzlich geht. Am Anfang sagt der Prinz zu der Prinzessin, ich bin hin und weg, aber dann ist er auf einmal auf und davon, ein Kommen und Gehen. Und ich denke auch an ein vielleicht noch schwierigeres Thema, nämlich die geschlechtliche Identität in unserer Zeit, in unserer Kultur. Selbst da erleben wir ein Kommen und Gehen, dass junge Menschen, dass fortgeschrittene, im Alter fortgeschrittene Persönlichkeiten auf einmal den Eindruck haben, dass sie sich fremd fühlen in ihrer herkömmlichen geschlechtlichen Situation und dort dann einen Wechsel vollziehen wollen, ein Kommen und Gehen. Was ist überhaupt noch sicher im Leben? Und wir stellen fest, dass unsere Kultur, unsere Gesellschaft, unsere Regierung sich darauf einlässt, dass es ein Selbstbestimmungsrecht gibt, wo diese fluide Entwicklung ermöglicht wird, sogar noch gefördert wird, ein Kommen und Gehen. Und selbst in Sachen Glauben nehmen wir wahr, dass es ein Kommen und Gehen gibt. Vor einigen Jahren gab es eine groß angelegte Studie, die sich vor allen Dingen der Altersgruppe der Jugendlichen gewidmet hat und wo man festgestellt hat, dass viele junge Menschen sich von ihrem Glauben, den sie einmal bewusst angenommen haben, den Glauben an Jesus Christus, dass sie sich von diesem Glauben wieder abwenden, sehr bewusst abwenden, was für sie manchmal eine sehr schmerzhafte und auch eine sehr mutige Entscheidung war, dass sie mal gekommen sind, zum Glauben gekommen sind, aber leider nicht bleiben, sondern dann wieder gehen. Und das ist für manche Menschen überhaupt gar kein Problem, weil der Glaube für sie ein ergebnisoffener Prozess ist. Aber für alle, die mit Leidenschaft und mit Ernst Jesus nachfolgen und für eine christliche Gemeinde, ist das ein großes Problem. Warum wenden sich Menschen von ihrem Glauben an Jesus Christus wieder ab? In dieser Studie, die ich da vorhin genannt habe, wurden vor allen Dingen zwei Gründe genannt. Der eine Grund war, dass nach Meinung der Untersuchenden in vielen Gemeinden eine zu strenge und zu engstirnige, zu eng geführte Theologie herrschen würde. Und ein zweiter Grund war die Erfahrung, dass in vielen Gemeinden eine auf Macht und Kontrolle ausgerichtete innere Atmosphäre bestehen würde. Und das würde junge Menschen abstoßen. Und man gab dann die Empfehlung, dass man das theologische Verständnis weitet, dass man sich mehr einer liberalen Öffnung hingibt, dass man nicht mehr so eng geführt Theologie betreibt und die Diskrepanzerfahrung, die für viele junge Menschen da ist, hier der Glaube, dem ich eigentlich folgen möchte und da die offene Gesellschaft, diese Diskrepanz, die sie erleben müssen und die sie stört, die wollte man irgendwie minimieren und beheben. Und das könnte man, indem man eine liberalere Theologie entfaltet. Und eine zweite Empfehlung war, dass man innerhalb der Gemeinden sich nicht mehr definiert in ethischen Fragen oder in theologischen Positionen, sondern dass man die Dinge offen lässt und alle willkommen heißt, unabhängig davon, wie man zu einzelnen Fragen steht. Es ist in der Tat, würde ich sagen, bedauerlich, wenn eine Gemeinde sagt, dass ihr Glaubensbekenntnis gleichzusetzen ist mit Christsein. Ich glaube, jede Gemeinde muss akzeptieren, dass es Christinnen und Christen außerhalb ihrer Denomination gibt. Und dass auch Menschen mit einer anderen Einstellung und Ausrichtung zu Jesus gehören können. Und dennoch glaube ich nicht, dass eine liberale Öffnung Menschen davon abhalten würde, ihrem Glauben an Jesus an den Nagel zu hängen, denn es gibt so viele Möglichkeiten, das Christsein ganz liberal und ganz offen zu gestalten. Zurzeit findet der Evangelische Kirchentag in Hannover statt. Und da sehen wir, was sich alles unter einem christlichen Dach tummelt. Also, wenn engstirnige Theologie, konservative Theologie das Problem ist, dann könnte man in eine andere Form von Christsein wechseln. Aber wir stellen leider fest, dass sich die Menschen nicht nur einer engstirnigen Theologie verschließen, sondern dass sie sich dem Glauben an Jesus Christus grundsätzlich verschließen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Ursache dafür nicht nur in einer konservativen Theologie besteht, auch nicht nur in den vielen Fehlern und Versäumnissen besteht, die wir als Christen und als Gemeinden machen, sondern ich glaube, der Glaube kommt und geht, weil er nie wirklich richtig gekommen ist. Ich glaube, wir müssen nachdenken darüber, was bedeutet es, zum Glauben zu kommen? Was ist unsere tiefste grundsätzliche Identität? Worum geht es beim Glauben? Und wie kommt ein Glaube, der dann auch bleibt? Die Bibel sagt relativ viel zum Thema Bleiben. Ein Verfasser einer Schrift im Neuen Testament, der Verfasser des Hebräerbriefes, da gibt es ganz viele Textabschnitte, wo es um das Bleibende geht im Glauben. Wunderbar. Ich habe einen anderen Autor herausgesucht, das ist der Apostel Johannes. In seinen Schriften, sowohl im Johannesevangelium, die drei Briefe, die er geschrieben hat, und auch in der Offenbarung, wenn man mal eine Konkordanz nimmt und den Begriff Bleiben aufschlägt, dann stellt man fest, wie oft der Apostel Johannes zum Thema Bleiben etwas geschrieben hat. Und ich möchte ein Zitat aus dem ersten Johannesbrief heute Morgen in den Mittelpunkt unseres Nachdenkens stellen. Und da steht in 1. Johannes 4, Vers 16. Und da sagt, der Johannes gibt da so ein Bekenntnis weiter. Er sagt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nochmal, bei aller Wertschätzung für eure Aufmerksamkeit. Ja? 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und ihr könnt euch vorstellen, es ist überhaupt nicht schwer, diesen Gedankeninput von dem Apostel Johannes aus Gottes Wort zu gliedern. Es geht darum, dass wir Gottes Liebe erkennen, dass wir ihr vertrauen und dass wir in ihr bleiben. Und Johannes beginnt damit, dass wir wirklich die Liebe Gottes erkennen. Also der Entwicklungsprozess des Glaubens beginnt tatsächlich mit Erkenntnis. Ich bin sicherlich eher der nüchterne, kognitiv veranlagte Mensch, aber ich halte sehr viel von Leidenschaft, von Gefühlen, von Emotionen. Ich glaube, ich bin auch ein temperamentvoller Mensch und ich glaube auch, dass das zu unserem Glauben, zu unserem Leben mit Jesus unbedingt dazugehört, Leidenschaft für Jesus. Aber es gibt manchmal sehr viel Euphorie und sehr viel Gefühl ohne Durchblick. Und nur Euphorie und nur Gefühl würde nicht ausreichen. Und deswegen sagt der Apostel Johannes, wir haben die Liebe Gottes erkannt. Wir haben sie begriffen. Wir haben eine Erkenntnis. Da geht es eben nicht nur um Emotionen, sondern wir haben ein klares Verständnis davon gewonnen, dass Gott uns liebt, dass Gott mich liebt. Und jetzt ist die Frage, woran erkennen wir denn, dass Gott uns liebt? Der Bibellesebund, wo ich ja arbeite, der hat ein Buch herausgegeben, das eigentlich für Kinder ist. Woran merke ich, dass Gott mich liebt? Da werden lauter Kinderfragen beantwortet und ich schätze, dass dieses Buch von sehr vielen Erwachsenen gelesen wird, nicht zuletzt aufgrund dieser Titelgebung. Woran erkenne ich, dass Gott mich liebt? Ja, woran erkennst du, dass Gott dich liebt? Mir fällt da immer ein Vers ein aus Psalm 33, Vers 5. Die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Und ich erkenne heute Morgen an vielen Dingen, dass Gott mich liebt, an vielen Dingen, die ich um mich herum wahrnehme, in dieser Schöpfung, in der Tatsache, dass ich von Gott in dieses Leben, in diese Welt hineingestellt wurde, dass ich so viel genießen darf, so viel erleben darf, dass ich relativ gesund bin, trotz meines fortgeschrittenen Alters, dass ich meine Sinne gebrauchen kann, dass ich denken kann, dass ich eine Frau habe, die mich liebt, dass ich Kinder, Freunde habe, die mich lieben, die mich schätzen, dass ich arbeiten kann, dass ich etwas zu essen und zu trinken habe, dass ich in einem Wohlstand leben darf. Das sind alles Beweise der Güte Gottes in meinem Leben. Aber wir haben gerade Einblicke bekommen in die Kultur und in die Situation von Pakistan. Was wäre denn in meinem Leben, wenn diese große, weite Palette von Liebesbeweisen Gottes in meinem Leben reduziert würde, wenn ich auf einmal krank würde, wenn ich meine Arbeitskraft und meine Arbeitsmöglichkeiten verlieren würde, wenn sich die Stimmung der Menschen um mich herum, auf die ich bisher gesetzt habe, auf einmal sich gegen mich richtet, woran merke ich denn dann, dass Gott mich liebt? Eine Liebesbeziehung beginnt ja in der Regel damit, dass man die Liebe erklärt, eine Liebeserklärung weitergibt. Und vielleicht erinnern sich einige von euch jetzt an die Situation in ihrem Leben, wo ihnen der Mensch ihres Lebens seine Liebe erklärt hat. Oder vielleicht erinnerst du dich an die Situation, als du deiner Frau, deinem Mann, deinem Partner deine Liebe erklärt hast, wie du das gemacht hast. Vielleicht hast du einen ganz besonderen Moment gewählt und eine wunderbare Choreografie entwickelt, den Weg mit Rosen bestreut und Kerzen angezündet und Sektgläser aufgestellt, natürlich mit Sekt drin. Oder vielleicht hast du einen Liebesbrief geschrieben. Oder du hast ein Gedicht aufgesagt, würde zu mir passen, ja? Oder du hast ein Lied gesungen oder ein großartiges Geschenk gemacht. Jeder hat so seine eigene Art und Weise, die Liebe zu erklären. Manchmal sehen wir auf Autobahnbrücken, wie Leute ihre Liebe erklären. Ich liebe dir und ohne du kann ich nicht sein, Gisela, dein Anton oder so. Oder eine Plakatwand. Ich habe mal eine Plakatwand gesehen, das war, glaube ich, im Ruhrgebiet, wo jemand auch eine Plakatwand gemietet hat offiziell und in der Nähe seiner Frau und dort seine Liebeserklärung drauf gesetzt hat. Also man kann das ganz öffentlich machen, für alle einsichtig und dann sofort per Instagram und YouTube der Weltöffentlichkeit mitteilen, wie man seiner Liebsten die Liebe erklärt. Die einen machen es öffentlich, die anderen ganz intim unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie hat Gott uns seine Liebe erklärt? Da ist die Bibel eigentlich sehr eindeutig. Die Bibel sagt, Gott hat dir und mir seine Liebe erklärt in einer Stunde, als ein Mann röchelnd und sterbend und leidend am Kreuz hing. Und da hing der Himmel nicht voller Geigen, da war keine feierliche Stimmung, auch keine romantische Atmosphäre, sondern da litt ein Mensch unsäglich und er erlebte eine grenzenlose Einsamkeit, weil sich der himmlische Vater von seinem Sohn abgewendet hat. Die Bibel sagt immer wieder an vielen Stellen, hier erklärt Gott uns seine Liebe. Im Leiden von Jesus erleben wir oder sollen wir die Liebe Gottes wahrnehmen. Der zentrale Vers, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit wir eben an ihn glauben und gerettet werden. Diese Worte bedeuten, das Leiden von Jesus zeigt mir die Liebe Gottes. Gott kann dich gut leiden und darum hat er das ganze Leid von dir auf sich genommen in Jesus und zeigt dir darin seine Liebe. Ähnlich ist es ja auch bei uns. Liebe beweist sich ja nicht in erster Linie darin, dass wir die Special Moments, so die romantischen Punkte in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserer Beziehung herbeiführen, sondern Liebe beweist sich ja nicht zuletzt oft darin, dass ich das Schwere für den anderen übernehme, dass ich ihn ja vielleicht auch in seiner Beschwerlichkeit ertrage, weil ich ihn eben liebe. Oder weil ich etwas Schweres von ihm auf meine Schultern nehme. Und so hat Jesus das Schwerste für uns getragen. Er hat sich für uns hingegeben. Er hat gelitten. Er hat gelitten und sein Leiden war das Zeichen seiner Liebe. Und erst in dem Moment, wenn ich die Notwendigkeit für dieses Leiden erkenne, wenn ich merke, ich brauche diesen Liebesbeweis Gottes, dieses Leiden von Jesus, erst dann verstehe ich, dass das eine Liebeserklärung ist. Der Apostel Johannes, der hat das in diesem Kapitel 4 des ersten Johannesbriefes einige Sätze vorher nochmal deutlich gemacht. Er hat gesagt, geschrieben, 1. Johannes 4, Vers 9 und 10, darin ist die Liebe Gottes zu uns erkennbar geworden oder offenbar gemacht worden. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erkennbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Darin erklärt Gott dir und mir seine Liebe. Das ist seine Liebeserklärung. Gott ist Liebe. In dem Sinne sagt Johannes, Gott ist Liebe. In unserer Gesellschaft gibt es viele Vorstellungen von Liebe. Und wir merken, dass das nicht austauschbar ist. Wir können nicht sagen, diese gesellschaftlichen Vorstellungen von Liebe sind Gott, sondern wenn gesagt wird, Gott ist Liebe, dann ist damit die Vorstellung Gottes von Liebe gemeint. Und ich glaube, das ist die Übung, die wir in unserem Leben immer wieder neu durchziehen müssen. Ich erkenne Gottes Liebe an mir nicht an meinem Bankkonto, an meinem Gesundheitsniveau, an meiner Erfolgsgeschichte im Leben, sondern ich erkenne Gottes Liebe in erster Linie daran, dass er Jesus geschickt hat, darin ist die Liebe Gottes erkennbar geworden. Und das bedeutet für uns, dass wir nochmal neu vielleicht für uns auch ganz persönlich überlegen dürfen und können heute Morgen, woran erkenne ich die Liebe Gottes zu mir? Und bin ich bereit, mich mit dieser Liebeserklärung eventuell zufrieden zu geben? Wenn alles andere in meinem Leben eliminiert wird, wenn alles andere reduziert wird auf ein vielleicht unvorstellbares, ungewünschtes Niveau von Lebensqualität, dass ich dann trotzdem sagen kann, ja, Gott liebt mich, weil er sich für mich hingegeben hat. So, das ist der erste Schritt, den Johannes sagt. Das müssen wir erstmal verstehen, das müssen wir erstmal erkennen. Aber jetzt geht es zum Zweiten. Er sagt, wir haben die Liebe Gottes erkannt und wir haben ihr geglaubt. Wir haben sie geglaubt, wir haben ihr vertraut. Er betont diesen Vertrauensschritt aus dem einfachen Grunde, weil er in einer kirchengeschichtlichen, einer theologiegeschichtlichen Situation war. Da gab es eine Gegenbewegung, eine Gegenströmung, die hieß die Gnostiker. Und die haben die Erkenntnis besonders betont, das Wissen. Und er sagt, Wissen ist wichtig und gut, wir brauchen die Erkenntnis. Wir haben die Liebe Gottes erkannt, aber das genügt nicht, sondern wir sollen dieser Wahrheit nun auch unser Vertrauen schenken. Wir sollen dieser Wahrheit vertrauen. Dieser Schritt ist ganz wesentlich im Leben. Ich weiß noch, dass ich als ich als Gemeindepastor unterwegs war und biblischen Unterricht durchführen musste und durfte, wie ich dann in diesen Unterrichtseinheiten manchmal einen Stuhl genommen habe und im Unterrichtsraum hingestellt habe und gesagt habe, was ist das? Ja, ein Stuhl. Und wozu dient der Stuhl? Ja, der Stuhl dient dazu, dass ich mich setzen kann. Aha, das ist schon mal Erkenntnis, ja? Ich habe erkannt, wofür der Stuhl gut ist. Und jetzt kommt das Zweite. Würde dieser Stuhl mein Gewicht aushalten? Also würde ich, wenn ich jetzt einen der Stühle nehme, ich habe das ja schon gerade ausprobiert, kann ich meine 100 Kilo diesem Stuhl anvertrauen? Das könnt ihr mal ausprobieren. Ihr könnt ja mal alle die Füße gerade ein bisschen anheben. Und dann merkt ihr auf einmal, der Stuhl trägt. Ja, der Stuhl trägt dich mit deinem Bruttogesamtgewicht. Du kannst dich diesem Stuhl anvertrauen. Um diese Erkenntnis, um diese Wahrheit geht es. Und das sagt jetzt hier Johannes, hast du nur erkannt oder hast du dich dieser Wahrheit auch anvertraut? Denn jetzt kommt der dritte Schritt. Jetzt gilt es, sich zu setzen. Also wenn ich erkannt habe, der Stuhl ist dafür da, dass ich mich setze, ich traue dem Stuhl zu, dass er mein Gewicht trägt und jetzt setze ich mich. Und die Frage, die ich den Jugendlichen damals gestellt habe und die ich auch heute nochmal stelle, stehst du noch oder sitzt du schon? Erkennst du nur oder vertraust du auch? Und zwar in dem Sinne, wie es jetzt hier um diese Beziehung bestellt ist, dass du dich lebenslang dieser Erkenntnis anvertraust. Denn in einer Beziehung geht es ja auch darum, ja, also ich gehe nochmal ein auf diese Liebeserklärung, ein Prinz macht einer Prinzessin eine Liebeserklärung und bittet sie, bitte heirate mich. So, und jetzt muss diese Frau überlegen, traue ich dem Kerl? Oder traue ich dieser Frau, wenn die Liebeserklärung jetzt mal von der Frau ausgehen sollte und könnte, wofür es ja in der Bibel auch Beispiele gibt, traue ich dieser Frau oder diesem Mann? Und wenn ich ihr vertraue, dann kommt es zur Trauung und dann kommt es zu einer lebenslangen Verbindung, die eigentlich bedingungslos ist. Denn was wissen wir darüber, wie sich diese Persönlichkeit, die ich jetzt heirate, in den nächsten Jahren entwickeln wird? Was wusstest du davon? Du hattest deine Träume, deine Vorstellungen, aber wie ist es in Wirklichkeit geworden? Entschuldigung, aber ja, und wie könnte es sein? Wie sieht das Leben hinter der nächsten Kurve aus? Wird der andere krank? Werde ich krank? Wie verändern sich die Verhältnisse? Und trotzdem lasse ich mich auf eine lebenslange Beziehung ein. Warum? Ich vertraue dieser Liebe. Und um diesen Vertrauensbeweis geht es Gott dir und mir gegenüber. Dass er nicht nur sagt, bitte erkenne meine Liebe, sondern dass er sagt, bitte vertraue meiner Liebe. Und da sitzt die tiefste Identität deines und meines Glaubens. Dass ich mich geborgen weiß in der Liebe Gottes und mich fallen lasse in die Arme Gottes. Das letzte Lied, was wir so als im Anbetungsblock gesungen haben, dass ich mich wohlfühle in deinem liebenden Arm. Das ist der Liebespunkt, das ist die Geborgenheit des Glaubens. Und gerade der Apostel Johannes, dessen Bibelwort ja heute Morgen jetzt so hier im Mittelpunkt steht, der macht das auch an seiner eigenen Persönlichkeit deutlich, dass das seine Identität ist. Ich greife immer wieder gerne, vielleicht habe ich das auch schon mal hier gemacht, darauf zurück, dass der Apostel Johannes im Johannesevangelium nie seinen eigenen Namen nennt, sondern sich immer umschreibt mit der Formulierung, dass er der Jünger ist, den Jesus lieb hatte. Und das meint er nicht exklusiv in dem Sinne, mich hat Jesus besonders lieb gegenüber den anderen Jüngern, sondern er beschreibt damit seinen Blick auf Jesus und seinen Blick auf sich selbst. Er sagt damit eigentlich, das Wichtigste, was über mich, den Johannes, gesagt werden kann, ist, Jesus liebt mich. Das ist mein Halt, das ist meine Geborgenheit, das ist meine tiefste Wurzel, die es gibt in meinem Leben. Ja, es könnte über meine Identität noch viel anderes gesagt werden. Auch über meine Identität als Andreas Klotz könnte manches gesagt werden, Schlechtes und auch manches Gute. Aber das Wichtigste, was über mich gesagt werden kann, ist, Jesus liebt mich. Das ist meine Identität. Und wenn ich das erkannt habe und in diesem Sinne glaube, dann habe ich ein Halt, dann habe ich etwas, was bleiben kann. In dem Sinne sagt Johannes hier, wir glauben an die Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet ist. Und dann kommt der dritte Schritt, den ich auch noch kurz skizzieren möchte, nämlich in der Liebe Gottes bleiben. Liebe bedeutet, ich habe es gerade schon gesagt, dass ich bei dem Partner, bei dieser Gemeinschaft, zu der ich mich zähle, bleibe, durch dick und dünn mit diesen Menschen gehe, mit diesem einzelnen Menschen oder mit dieser Family oder mit dieser Community, zu der ich mich zähle. Das ist eine lebenslange Gemeinschaft und diese lebenslange Gemeinschaft beinhaltet auch Herausforderungen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir zum Glauben einladen, auch auf diese Herausforderung zu sprechen kommen müssen. Sonst entsteht der Eindruck, dass wir ein sehr romantisches Bild vom Glauben malen, sich Menschen deswegen auf diesen Glauben an Jesus einlassen und hinterher aus allen Wolken fallen, weil die Realität in ihrem Leben nicht unbedingt immer so nett und so einfach und easygoing läuft, sondern dass da auch Schwierigkeiten, auch Schmerz, auch Verzicht, auch Nachteile auf sie warten. Am Anfang lebt man vielleicht auf Wolke 7 und etwas später fällt man, wie ich schon sagte, aus allen Wolken. Und auch in meinem Leben gibt es sehr wechselhafte Sprünge in meiner Beziehung zu Jesus. Und da war man manchmal ganz nah dran und manchmal eben auch etwas weiter weg. Und dann kam Glaubenskrisen und Phasen von Zweifel. Und ich glaube, unser Leben braucht immer wieder dieses Revival-Erlebnis, immer wieder neu die Erweckung, immer wieder neu die Erinnerung an das Wesentliche, nämlich ich habe die Liebe Gottes erkannt, ich habe ihr geglaubt und ich bleibe dabei. Das ist auch eine Aufgabe, in die wir hineingestellt werden. Jesus bittet leidenschaftlich darum. Er sagt in Johannes 15, bleibt in mir und bleibt in meinem Wort. Und euer Wort soll in euch bleiben. Und er kämpft um diese Kontinuität in unserer Vertrauenshaltung. Und vielleicht mache ich jetzt dem einen oder anderen Angst unter uns, weil man an sich denkt und überlegt, ja, werde ich das schaffen, bei ihm zu bleiben? Die einen machen sich Sorgen wegen Verfolgung. Sie sehen das große Bedrohungspotenzial, von dem wir gar nicht so bedroht sind hier im fetten Westen. Uns geht es sehr gut, obwohl wir zu Jesus gehören. Wir können, wenn wir wollten und wenn wir uns trauen würden, ganz offen und mutig alles bekennen und hätten in der Regel keine großen Nachteile zu erleiden. Und manche denken, oh, was passiert, aber wenn ich mal verfolgt werden sollte, werde ich dann immer noch bei Jesus bleiben? Ich glaube, dass das nicht unsere große Gefahr ist. Vielleicht ist mehr eine Gefahr die Versuchung, nicht die Verfolgung, sondern die Versuchung, dass andere Dinge so attraktiv werden in meinem Leben, mein Beruf, meine Karriere, meine Beziehung zu einer anderen Person, meine Gesundheit, mein Bankkonto, ich weiß nicht was. Das wird so attraktiv, dass Jesus immer bedeutungsloser wird in meinem Leben und ich ihn vernachlässige. Und diese kontinuierliche Vernachlässigung führt dann eben auch dazu, dass er ins Hintertreffen gerät. Paul Humburg war ein reformierter Theologe, der im Dritten Reich die Bekenntnissynode, also den Widerstand in der Kirche praktisch als Präses geleitet hat, ein sehr mutiger Mann, und der hat sehr lange beim CVJM gearbeitet. Und er beschreibt mal in einer Situation, wie ein älterer Herr seinen Schreibtisch aufräumt und auf einmal seinen CVJM-Ausweis, seine Mitgliedskarte vom CVJM wiederfindet. Und dann beschreibt er so die Gedanken dieses Mannes, wie er sagt: Menschenskind, die Entfremdung von Gott, von Jesus, fand so sachte statt, dass ich sie gar nicht gemerkt habe. Also das Nicht-mehr-Bleiben kann sich so sacht, so unscheinbar vollziehen, dass ich es gar nicht registriere. Und deswegen gilt es auch für uns, wachsam zu bleiben, bei Jesus zu bleiben. Und das bedeutet, was bedeutet das? Dass wir zur Liebe zurückkehren. In der Offenbarung gibt es die Sendschreiben. Ein Sendschreiben wird an die Gemeinde in Ephesus gerichtet von Jesus Christus, dem Herrn. Und er lobt diese Gemeinde über alle Maßen. Das ist nachzulesen in Offenbarung 2. Bei dieser Gemeinde ist alles perfekt, alles gut. Die wird wirklich richtig gelobt. Nur eine Sache wird bemängelt. In Offenbarung 2, Vers 4 sagt Jesus: Eins habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und was ist jetzt die erste Liebe? Manche appellieren an uns und sagen, du musst wieder zu deiner früheren Leidenschaft zurückkehren, zu deiner Leidenschaft und Liebe, die du hattest, als du im Glauben begonnen hast, deine erste Liebe in deiner Entwicklungsgeschichte des Glaubens. Ich neige dazu, das anders zu verstehen. Ich glaube, dass es hier um die erste Liebe geht. Und die erste Liebe war die Liebe Gottes zu mir. Der Johannes sagt, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und die Rettung meines Glaubens und das Bleibende meines Glaubens entsteht dadurch, dass ich mich immer wieder erinnere, nicht an meine frühere Leidenschaft, ja, gerne auch, aber dass ich mich immer wieder erinnere an die Liebe Gottes zu mir, die immer da war und die nie aufhören wird. Und darum, wie kann der Glaube kommen und bleiben? Ich möchte schließen damit, dass ich dich und mich ermutige, immer wieder neu zu dem zurückzukommen, womit Gott nie aufgehört hat. Er hat dich und mich lieb. Das hat er bewiesen in Jesus. Da können wir immer wieder andocken, egal wie schwach und wie viel Scheitern in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben, da war. Gott segne uns. Amen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Herr Jesus, ich danke dir. Du bist treu. Deine Liebe war da. Sie ist das Bleibende in unserem Leben. Und unsere Liebe zu dir, unser Glaube an dich kann bleiben, indem wir darin unseren eigentlichen Halt erkennen und immer wieder dahin zurückkehren. Bitte gib du denen unter uns, die entmutigt sind, die traurig sind, vielleicht auch traurig sind über sich selbst, diesen ewigen Halt, dass du uns lieb hast. Und sporne diejenigen an unter uns, die nachlässig geworden sind, die vielleicht faul geworden sind, die träge geworden sind, gedankenlos sind, und dazu zähle ich mich selbst auch manchmal. Herr, vergib uns und hilf uns, dass wir uns anspornen lassen wieder von dieser ersten Liebe, von deiner Liebe zu uns. Amen.